Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Glückfinder-Podcasts. Heute ist der Glückfinder im Paradies angekommen. Ich bin hier im Paradies bei Ketan zu Gast, der hier im Paradies auf dem
Gelände des ehemaligen Stadtentwässerungsamtes der Stadt Köln.
Der Stadt Köln lebt im Paradies.
Genau.
Hallo, lieber Ketan.
Hallo.
Danke für die liebe Einführung.
Ja, also ist mir, ne, also wenn du so zeremoniell beginnst, dann möchte ich dich und euch hier auch erst nochmal recht herzlich willkommen heißen. Willkommen im Paradies und das reicht oder et reicht oder auch das Fried reicht.
Danke vielmals. Sehr schön, dass wir da sein dürfen. Ein sehr schöner Ort. Wir verbringen hier schon eine ganze Zeit zusammen bei Wasser und Kaffee und haben uns prächtig unterhalten und jetzt darf ich endlich mit dir dieses Gespräch machen. Was ich im Vorfeld rausgefunden habe, du bist ein echter Sprachfuchs, das heißt, ich darf aufpassen, wie ich meine Fragen jetzt formuliere, denn da einen Fehler sich versprechen, bedeutet quasi unmittelbares Feedback. Ketan, auf deine Geschichte bin ich von einer Hörerin aufmerksam geworden, von einer guten Freundin von mir. Und ich habe dann im Internet gegoogelt nach dir, habe das gefunden, habe deine Geschichte gefunden, habe sie durchgelesen, habe dich angerufen bzw. angeschrieben über Facebook und du hast sofort gesagt, super, mache ich mit, bin ich dabei. Dafür herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Gerne.
Lass uns kurz dein Leben anschauen. Du bist in Krefeld geboren. Du bist, das darf man sagen, Jahrgang 56. Du wirst also auch, wie ich, jedes Jahr 35. Und bist auch dort zur Schule gegangen?
In Krefeld, nein.
Nein?
Nein, nein. Meine Eltern sind nach Köln gezogen, als ich drohte, 6 Jahre alt zu werden.
Okay.
Und mein Bruder 5. Mein Bruder ist ein Jahr, ein Tag jünger.
Okay.
Und so wurden wir dann beide eben hier im Kölner Süden in Sürth eingeschult.
Genau, weil das ist wichtig, dass du nicht in Köln geboren bist. Da legst du Wert drauf, dass du in Krefeld geboren wurdest.
Richtig.
Gut. Bist dann hier zur Schule gegangen, hast hier in Köln auch das Gymnasium besucht und hast dank eines Gerichtsbeschlusses die Schule früher verlassen.
Ich weiß nicht, ob das eine Verfassungsänderung war oder so. Also es war nicht nur einfach ein Gerichtsbeschluss, es wurde irgendwann
ein Gesetz erlassen.
Ich glaube 1974 wurde das Alter im Bundestag oder wo auch immer das beschlossen wurde, das Mündigkeitsalter des Menschen, der durch die Geburt in diesem Land direkt am Anfang als Bürger erklärt wird und für unmündig erklärt wird. Also das Neugeborene wird spätestens mit seiner Namensgebung, kommt es in diese Rechtssphäre, dass der Staat sagt, diese Person ist noch keine, sondern wird für unmündig erklärt. Und diese Mündigkeit erhält man erst mit dem Mündigkeitsalter zurück. Und das war seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland das Alter von 21.
Ja.
Und es wurde, ich weiß nicht mehr, ob es 73, 74 oder 75 war, wurde dieses Gesetz geändert auf 18 Jahre. Inzwischen gibt es eine Gruppierung hier in Deutschland von jungen Leuten, die unter 18 sind, von 10-Jährigen bis 18-Jährigen, die gerade da eine Verfassungsänderung auch oder eine Änderung wünschen, dass sie alle mitspracheberechtigt sind.
Okay. Ja. Und so wurdest du damals mit 18,5 erst mitspracheberechtigt?
Genau, unterschriftenreif heißt
unterschriftenreif.
Das ja, ne? Dass sozusagen dein Wort oder deine Unterschrift für rechtsgültig, du wirst dann auch geschäftsfähig erklärt. Darum geht es ja eigentlich hauptsächlich. Und ja, damals wurde das geändert. Ich saß da noch in diesem Gymnasium, ein Jahr vorm Abitur und habe die Chance sofort ergriffen, meine Unterschrift dann auch gültig unter die Abmeldung aus der Schule zu setzen. Und das war, sagen wir mal, eigentlich der erste Schritt in das, was ich sagen würde, in die Freiheit.
Oder du bist dann im Leben zur Schule gegangen, wie du es so schön sagst.
Ja.
Das heißt, angefangen hat das alles ganz klassisch mit einem Job im klassischen Einzelhandel, im Bürobedarfshandel.
Genau, das habe ich genannt. Die Jahre meines Studiums der Arbeitswelt, jeder Betrieb, eigentlich alles wird ja genötigt, sozusagen Buch zu führen über das, was man so tut. Und deswegen braucht jeder Büromaterial, ob es der Verfassungsschutz ist oder eben eine Schule oder eine Botschaft oder jeder Handwerker und so weiter. Und ich war eben mit einem Lieferwagen unterwegs und habe all diese Radiergummis, Aktenordner, Bürostühle. Ich habe den Bürostuhl an Alice Schwarzer zum Beispiel geliefert.
Wow.
Ihren ersten Chefsessel.
Okay.
Sie war nicht da, als ich da hochgeschleppt kam mit diesem Monstrum, und durfte dann also ihre fünf Kolleginnen, den Neid ihrer fünf Kolleginnen, fünf Hühner stürzen sich, was ist das? Ja, das ist der Chefsessel für eure Chefin. Und dann diese Hackerei da erleben. Es war interessant. Interessante Zeit.
Danach hast du Zivildienst gemacht?
Zwischendrin,
genau gesagt. Genau, bist danach nochmal kurz
bei der katholischen Kirche. Das war für mich die Gelegenheit, eben diesen Verein oder diese Institution, in die ich hineingetauft wurde, eben auch mal aus einer anderen Sicht zu sehen. Es war für mich eine sehr fruchtbare Zeit. Das lag vor allen Dingen einerseits an der Aufgabe, eben sich mit Friedensdienst, mit der ganzen Kriegsfrage und Friedensfrage auseinanderzusetzen. Zum anderen aber eben war der Pfarrer, der Herbert Fröhlich, leider nicht mehr unter uns, ein wunderbarer Weiterpapa, sag ich mal. Ne? Also ein Erweiterungsvater für mich. Einer, der mir nochmal ganz andere Fragen, überhaupt Fragen gestellt hat und der mich höchstgradig inspiriert hat, eben auch im Leben in die Tiefe zu gehen. So.
War also eine schöne Zeit für dich, diese Zivildienst.
War eine sehr, sehr aktive, interessante, inspirierende Zeit, ja.
Bei der katholischen Kirche.
Ne, also in welcher Zeit befinden wir uns da? Das war die Zeit der Anti-AKW-Bewegung, der Friedensbewegung gegen die atomare Rüstung und die Zeit, in der die RAF sozusagen da zur Höchstform aufgelaufen ist und es geschafft hat, dass eben große Teile gerade der Menschen, die eben sich gefragt haben, ja, wie können wir den Horizont erweitern, wie können wir Zukunft wieder ermöglichen und so weiter, die Alternative gesucht haben, kriminalisiert worden sind. Ne?
Nach dem Zivildienst bist du noch mal ganz kurz zurück in den Bürohandel für ein halbes Jahr. Bist dann sozusagen in Wohnhaft gegangen.
Ich war die ganze Zeit in Wohnhaft.
Ach, also du warst die ganze Zeit in
also
Wohnhaft?
Eigentlich mit
Auszug. Ach, bei der FF Eierkuchen.
Richtig. Also das muss man sagen. Also ich bin sozusagen, bevor ich die Schule verlassen habe, habe ich schon das Elternhaus verlassen. Das hatte damit zu tun, dass ich mal 2 Monate in den Sommerferien in die USA gereist bin und hatte auch schon den Führerschein. Ich hatte da ein unglaubliches Glück, habe jemanden kennengelernt, der mich eingeladen hat, auf sein Motorrad zu steigen. Und wir sind praktisch von der Westküste bis an die Ostküste und einmal wieder halb zurück bis zum Kolbenfresser durch die USA gereist. Und das, muss ich sagen, das war eigentlich, sagen wir mal, der Horizontöffner für mich. Also danach war ich eigentlich nicht mehr kompatibel, weder fürs Elternhaus, also das, was da gesprochen wurde und gedacht wurde und wie da gelebt wurde und so. Und erst recht nicht für das Schulsystem. Und bis dann sozusagen dieses Datum kam, wo das Gesetz geändert hat, war ich eine Qual für die Lehrer da. Ja, ich war ein äußerst anstrengender, fordernder, engagierter Schüler, der aber eben auch wirklich irgendwie was wissen wollte. Und wenn man so auftritt in dem Schulsystem, dann merkt man, wo da die Grenzen sind. Ja.
Und dann bist du aus deiner WG, in der du dann damals gewohnt hast.
Genau, also das heißt, mit dem Auszug aus dem Elternhaus kam das Zusammenwohnen, also Wohngemeinschaft, so hieß es ja auch, nicht Lebensgemeinschaft, sondern das Zusammenwohnen mit anderen, meistens Gleichaltrigen. Und das hat also in den Jahren, die in Köln stattgefunden haben, die erste Wohngemeinschaft war noch in dem Ort, wo meine Eltern leben. Die ging so 9 Monate und dann tat sich eine Möglichkeit auf, direkt gegenüber meiner Schule in Rodenkirchen in ein Haus zu ziehen, das damals Lehrer gemietet hatten als Genossenschaft. Die haben ein ganzes Haus gemietet, um da zusammen wohnen zu können. Und da bin ich dazugekommen und da lebte ich dann zusammen mit 11 Lehrern und einem Lehrling. Und auch das war eben, sagen wir mal, doch, ich habe da eben sozusagen das ganze Schulphänomen und Bildungsphänomen nochmal aus einer ganz anderen Sicht bei den Mittagsgesprächen mit den Lehrern kennengelernt. Und ja, also das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich in dem Moment, wo ich unterschreiben konnte, eben
die Schule verlassen habe. Und dann hast du dich 79/80, um genau zu sein, am 1. Mai 1980 in dieser sogenannten Walpurgisnacht, nachts um 12 bei Vollmond.
Richtig.
Auf die erste Wanderschaft deines Lebens gemacht.
Richtig. Nach Osten.
Richtung Osten.
Und also nicht sozusagen zielorientiert, sondern wegorientiert, richtungsorientiert und auch mal mit offenem Ende.
Mhm.
Also und dieser Schritt, ne, eben in die Hauslosigkeit, in die Schule des Lebens, dieser Schritt hat mich sozusagen erstmal sowieso auf den Weg geschickt, ne, und auf den Weg gebracht und mich begreifen lassen, dass ich als Mensch eben einen Weg gehe. Jeder tut das von uns. Wir werden geboren, stellen uns auf die Füße, gehen einen Weg, so lange, wie uns die Füße tragen. Ich habe gerade einen Freund, der wird gerade 88. Ne? Wir begleiten uns schon sehr lange. Ne? Da kann ich gerade auch nochmal erleben, wie die Schritte langsamer werden, wie das Aufstehen immer schwerer fällt, bis eben das ganze Tage aufhören, wo wir überhaupt noch weiter gehen können. So, ne? Das ganze Leben ist ein Weg. Also diese Erkenntnis hat mir die Wanderschaft gebracht und ich bin immer noch auf dem Weg, ja, auch wenn ich jetzt hier an einem Ort jetzt schon lebe, seit 8,5 Jahren. Aber ich stelle mir manchmal gerne vor, da oben auf dem Hohen Gericht hätte es in den 8,5 Jahren eine Steadicam gegeben. Und ich wäre irgendwie ein markiertes Pünktchen und man könnte 8,5 Jahre
mal sehen, wie du gelaufen bist hier unten.
Wie ich gelaufen bin auf diesem Gelände. Dann wird das auch klar. Also auch wenn Leute zu mir sagen, ich wäre sesshaft, ich bin nicht sesshaft, ich führe ein bewegtes Leben. Ja, so im Gegensatz zu denen, die eben, ne, sozusagen in die Gewohnheit gefallen sind, das Leben zu besitzen zu wollen. Also, das Haben oder Sein, Erich Fromm. Also ich bin der Protagonist für Seinsformen.
Und auf deiner Wanderschaft hast du viele, viele schöne Geschichten erlebt. Ich durfte die letzten 2 Stunden ganz viele davon erfahren. Wir haben dann festgestellt, dass um allein deine Geschichten wiederzugeben, man ein ganzes Buch schreiben könnte.
Ja, wahrscheinlich mehrere Bände.
Brockhaus ist ein Scheißdreck dagegen. Wir werden.
Übertreiben wir nicht. Der Brockhaus, du haben ja eben das Thema Gewicht gehabt. Ich habe mehrere Ausgaben hier, eine von 1880 und eine und so weiter. Nimmt ja alles an Gewicht zu.
Nimmt ja alles an Gewicht zu, genau. macht auch alles die Schritte langsamer. Aufpassen. Ich will nur 2, 3 Stationen rausgreifen.
Ja.
Du bist zu Fuß gestartet.
Richtig.
Und irgendwann hast du dir dieses Bild der von Lukas, dem Lokomotivführer sozusagen, mein Traktor und hinten dran 2 Zirkuswagen, nur dass du halt nicht der Lokomotivführer warst, sondern der Traktorfahrer und dann nicht an Schienen gebunden, sondern frei in deiner Entscheidung warst, also relativ frei.
Straßengebunden,
aber relativ frei. Und so bist du quasi durch Deutschland gereist damals, hast deine Frau kennengelernt. Hast auch mit ihr Kinder bekommen und hast dann im Sommer 82 das erste Dorf der fahrenden Künstler und Handwerker im
Eifel. Geroldstein.
Ich komme da immer durcheinander. Das ist dieses Zitat von dir. Du sagst, mein Indien
ist die Eifel und mein Tibet ist der Hunsrück.
Also gut, das heißt, du warst quasi in deinem Indien in der Eifel und hast dort das Dorf der fahrenden Künstler und Handwerker im Sommer 82 gegründet.
Richtig.
Das hat nicht ganz so gut funktioniert, weil es da ein kleines Mismatching gab bezüglich, was die fahrenden Künstler sind. Und kam es da sozusagen zum ersten Mal damit in Berührung, also auch mit diesem ganzen Verwaltungsapparat. Das ist
natürlich nicht zum ersten Mal. Ne?
Doch, wir sagen jetzt einfach mal, das war das erste Mal.
Nein, also es, sagen wir mal, in diesem Reiseleben war das sozusagen, also ne, ich bin auf die Reise gegangen und ich habe festgestellt, das war ja damals Ende der 70er, Anfang der 80er, das ist die Zeit, wo die sogenannte Aussteigerbewegung benannt worden ist. Also das war die Zeit nach 68, also das, sagen wir, das Fazit von 68 war einerseits die Radikalisierung in der RAF, also wir ändern das System mit Bomben und mit Gewalt. Und das andere war so ein resignativer Schritt, der übrig geblieben ist, ne, nachdem man gemerkt hat, so schnell geht das nicht, ein System zu ändern, wir gehen jetzt der Marsch durch die Institutionen. Also wir gehen rein in das System und ändern die Strukturen von innen. So, und wir sind die Nachgeborenen und ne, hatten dann eben diese biografische Besonderheit mit dieser Vorbemündigung, mhm. was eben bei doch, ich sag mal, ich schätze mal 30 bis 50.000 jungen Leuten eine Sonderbiografie erzeugt hat. Mhm. Also ne, dieser Freiraum von jetzt auf gleich die Schule zu verlassen und das in einer Art Spontankauf, ne, mhm. Supermarktjargon, ne, eben plötzlich eben mal zu machen, hat dich, also mich jedenfalls, freigesetzt, plötzlich mal über, ne, eben in die Traumwelt zu gehen. Also was träume ich denn eigentlich? Also anstatt sozusagen nur das anzunehmen, was mir, ah, der nächste Abitur, dann hast du so und so Numerus Clausus, dann guckst du dich auf dem Markt der Universitäten um, was kannst du denn damit studieren? Ja, und dann so eine halbgare Entscheidung, ja, Sozialwissenschaften könnten es vielleicht sein und bla bla bla. Ne? Also da raus und dann, aber dann stehst du als junger Mann erstmal vor einer total schwarzen Wand. Also ich habe diese schwarze Wand geträumt und ich muss sagen, also das hat erstmal große Ängste ausgelöst. Mhm. So, und ich kann mich erinnern an die Nacht, wo diese Lösung kam. In dieser Nacht, ja, ne, wo ich sozusagen wirklich, ich habe dann eine geistige Übung, ist dann sozusagen, wenn man diese Dunkelheit sieht, die Angst darstellt, man sozusagen diese Dunkelheit zu durchdringen. Mhm. Reinschauen in die Dunkelheit. Die Dunkelheit ist sozusagen das Hintergrund nicht leuchten. Mhm. Das ist ermöglicht, dass du sozusagen deine innere geistige Welt, deine Traumkraft, deine Träume überhaupt sehen kannst. Mhm. Ja, also nimm die Dunkelheit an, starre hinein, ja, und irgendwann sozusagen bilden sich auf dieser dunklen Leinwand deine Hirnströme ab, dein Wetterfunkeln, deine innersten Träume, deine Vorstellungskraft, die kannst du sozusagen da ablesen. Mhm. Das ist das innere Kino. Mhm. Ja, und da, wenn man da anschließt, dann findet man sozusagen das, wozu man innerlich Kontakt hat, seine Bestimmung. Mhm. Ja, so, und so ist mir das gegangen. Und so bin ich Schritt für Schritt, ne, also das war noch in der Zeit, noch, ne, wo ich noch in, also von der Schule, der Wechsel in diese Arbeitswelt. Ja, und dann war das abgefrühstückt mit dem Arbeiten, da habe ich nichts gefunden, was sozusagen mich angesprochen hat, wo ich gesagt habe, ja, ich werde jetzt Ingenieur oder ich werde Weltpappfabrikant oder ich werde das. Ja, Pralinen-Fachverkäufer. Nix hat mich da in der Berufung gepackt. Und daraus, dann kam diese Zeit, wo ich mir alles freigeschafft habe, das ist ein halbes Jahr vor der Abreise, wo ich mich ausschließlich mit meinem Innenleben beschäftigt habe, also ausschließlich, ne, also aber viel mehr Zeit als vorher. Und da, woraus dieser Traum entstanden ist und auch der Mutwille zu sagen, boah, Leute, wisst ihr was, ich gehe jetzt einfach mal so los, wie das in alten Märchen, und da ist eben Michael Ende, mein Transformator, der Märchenerzähler der Nachkriegszeit, der das noch konnte, sozusagen diese, ja, diese Möglichkeit offen zu halten, dass man eben alles auch sein lassen kann, wenn es einen eben nicht befriedigt, wenn es einen nicht glücklich macht, sondern dass man eben einfach mal losgeht. Ja, das ist ein uraltes Motiv. Und dieses Motiv, seitdem eben Autos, Verkehr und so weiter, ist halt irgendwie, ich bin einer der wenigen, der in dieser Zeit das gewagt hat, eben einfach mal zu sagen, so komm, jetzt reicht, das reicht. Ich habe es gründlich erkundet, hier in Köln habe ich nichts gefunden, jetzt gehe ich mal woanders gucken. Ja? So, und dann gehst du halt los. Und das ist, ja, ich kann nur sagen, erfrischend. Ja?
Ich hatte es gerade vorhin gesagt, nun gibt es ja heute auch viele Menschen, die einfach mal losgehen.
Die wird es auch immer geben in dieser Welt. Und die gab es auch immer.
Meine lieben Freunde, das muss ich sagen. Aua, Pepper! Hier kommt gerade Pepper vorbei. Pepper ist ein Schwein.
Ja, das Glücksschwein.
Das Glücksschwein.
Das Paradiesschwein.
Das Paradiesschwein. Und hat mir jetzt, Pepper hat mir den Fuß gebissen. Pepper,
was ja, war das? Ja, das ist eine Liebesbezeugung.
Ach so, ja, richtig.
Liebesbezeugung. Und ich nehme es auch immer, weißt du, Pepper kommt mit der Präsenz einer natürlichen Persönlichkeit. Also die ist präsent im Jetzt sozusagen, nicht in der Gedankenwelt. Jeden Moment ist Aufmerksamkeit. Mhm. Also das machen Pferde auch, Esel machen das auch. Ne, ist immer interessant, wer gebissen wird, wann man gebissen wird und so weiter. Es ist, also im besten Falle wird man an so einem Kunstgriff, wo ein Tier einen packt, wird man hellwach wieder. Ja, es ist, ne, diese unmittelbare Präsenz, die ein Tier hat. Ich habe jahrelang Theater gespielt. Ich habe erleben dürfen, wie beste Schauspieler auf der Bühne das Publikum komplett im Bann haben und mein Hund macht sich los und läuft einmal ganz relaxed über die Bühne. Es ist alles geworfen. Kein Schauspieler kann da diese Präsenz erreichen oder eben einfach sozusagen so tun, als wäre das Tier nicht da. Geht nicht.
Ja. Das stimmt, so hat auch Pepper jetzt eine tragende Rolle in unserem Podcast bekommen.
Er ist auf Futtersuche, ne?
Ich hab nix. Die Wanderschaft, auf der du dich gemacht hast, was ich sehr schön fand, war, dass ich dir vorhin gesagt habe, es gibt ja auch heute Menschen, die sich eine Auszeit gönnen
ja.
und sagen, 2 Monate lang den Jakobsweg pilgern oder, keine Ahnung, den Rheinsteig oder was auch immer.
Und je mehr das tun, desto gesünder wird die Welt. Also das kann ich ganz klar sagen, ja.
Genau, weil du hast mir gesagt, deiner Meinung nach ist es so, dass das Wandern zum einen dazu führt, zum Selbst-So-Sein.
Ja, bei sich ankommen.
Bei sich ankommen, sich selbst erfahren, sich selbst erfühlen, zum ersten Mal seine Füße wieder richtig spüren, die in der heutigen Welt nicht mehr so oft zum Einsatz kommen, in der Welt des Autos und der Bahn. Und zum Zweiten, dass du sagst, wer einmal 2 Monate auf Wanderschaft da oder gewandert ist oder gepilgert ist, der kommt als ein anderer Mensch zurück, als er losgelaufen ist.
Richtig. Weil er setzt ja seine Kraft ein, ne? Atmet diesen Weg, ne? Die Schweißtropfen, Wasser fließt durch dich durch und du machst den Weg. Ne? Alle Wege, die es auf diesem Planeten gibt, sind, weil Menschen diese gegangen sind. Ne? Ohne unsere Füße gibt es den Weg nicht. So, das heißt, also und es gibt zu dem Wort Wandern ja auch das Wort Wandel, der Wandel. Und es gibt kein, also wenn der Mensch sich selbst bewegt und geht selber den Weg, wandelt er auch den Weg. Mhm. Er erzeugt den Weg und er pflegt den Weg und er setzt eine Pinkelmarke an den Weg oder schmeißt eine Cola-Dose an den Weg. Oder aber er geht den Weg und hebt die Cola-Dose auf. Das geht natürlich auch. Also so, damit, ne? Und hinter uns, was hinter uns ist, das hinterlassen wir sozusagen dem Nächsten. Ne? Also wir sind in dem Moment, wo wir den Weg gehen, immer auf sozusagen Vorsicht, Rücksicht, ja, sind wir, ne, mittendrin im Schöpfungsgeschehen. So, während wir verkehren heute, wir wandeln heute nicht mehr, das ist ein total altmodisches Wort. Das früher hieß es, der Mensch wandelt. Da war das noch bewusst. Diese Gestaltungskraft, die allein vom Weg ausgeht. Ja. Heute verkehren wir auf den Straßen.
Früher sind wir auf den Pfaden gewandelt.
Genau, wir kehren nicht mehr vor der Tür, aber der Verkehr ist entstanden. So, und der Mensch, sage ich, ne, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, der also ein Ticket bucht im Reisebüro, ne, um dann seiner schrecklichen Arbeit wieder mal für 3 Wochen zu entfliehen und dann sich in diese Turbopropellermaschinen setzt und dann, ne, und zack, beamt sich von hier in irgendeinen anderen Kontext und macht dann da 3 Wochen Urlaub oder wie man das nennt. Also der hat innerlich keine Wandlung durchgemacht. Ja, der hat sich sozusagen das ganze Ding erkauft von vornherein, frühstückt das ab, kommt zurück und denkt dann, oh, ja, und dann geht die Mühle weiter los. Während derjenige, der die Pilgerreise gemacht hat, meines Erachtens, also wenn er echt innerlich beteiligt war, vielleicht gibt es ja auch Formen sozusagen, das völlig unbewusst zu tun, obwohl ich das nicht glaube. Pilgern bedeutet eben Durst haben plötzlich, kalt sein, den Sternen
Menschen begegnen,
ein Gewitter erleben, Menschen begegnen und zwar wirklich begegnen, eben nicht in diesen unglaublich funktionalen Rollenverteilungen, die wir heute so eingeübt haben. Ja, Aldi-Kasse, Beispiel. Ja, guten Tag, auf Wiedersehen, vielen Dank. Guten Tag, auf Wiedersehen, piep, 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 piep. Guten Tag, auf Wiedersehen. Guten Tag, auf Wiedersehen. 23.000 Mal am Tag. Ja, schönes Wochenende. Puh, Mann, ey.
Sondern mal wieder miteinander wirklich reden.
Richtig.
Sich Zeit nehmen zu reden.
Begegnen.
Sich zu begegnen.
So wie wir jetzt auch. Ne?
Und es ist sehr schön. Es ist für mich eine sehr inspirierende, eine sehr schöne Begegnung. Ich genieße es sehr.
Ja, ich genieße es. Ich kann das nur mit dir sozusagen gleich wieder so hin und her. Also deine Augen und alles. Also ich fühle mich auch richtig gut mit dir.
Ja, macht richtig viel Spaß. Das stimmt. Das ist das Schöne. Sich Zeit zu nehmen, sich einzulassen, sich zuzuhören. Sich, was du vorhin sehr schön gesagt hast, Geschichten zu erzählen. Geschichten, die das Leben schreibt. Deine Geschichte geht dann weiter, um jetzt hier, das war ja rhetorisch jetzt auch wieder 1a gemacht von mir, ja, mag ich gerade, den Bogen zu bekommen von.
Ja, ja.
Ging's da?
Ist dein Job.
Yes, genau. Du warst dann noch Glaskünstler.
Ja.
So hast du dir dein Einkommen damals finanziert.
Ja, also ne, auf der Reise habe ich unglaublich viele Gewerke erkundet. Also Handwerker, sage ich mal, bin ich allround. Ich habe fast alle Materialien mal in der Hand gehabt und bearbeitet. Und habe aber durch meine erste Frau, die hat halt Glaskunst studiert in Neugablonz, ne, und für sie habe ich auch damals den Wagen gebaut als Werkstatt, habe eben von ihr, ne, sozusagen die Grundlagen des Glaser-Künstler-Daseins erlernt und habe das halt auch insgesamt 12 Jahre betrieben. Das war, also ich habe, wenn man sozusagen, also ich bin ja gut bürgerlich erzogen, es war ein Wahnsinns-Lernweg, sozusagen ein Standing zu entwickeln, ne, mit einer erfahrenen Architektur, auch noch mit Familie dabei und sozusagen gleichzeitig während der Reise eine Form zu finden, sich wirtschaftlich zu erhalten. Mhm. Ja, und ich habe das, sagen wir mal, mit einem Dreibein einigermaßen vollbracht, aber mit auch unglaublichen Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten. Das eine war sozusagen, eine eigene Kunst zu entwickeln. Also da, man bricht ja immer in die Fremde auf. Man ist ja immer wieder Fremder, wenn man reist. Ne? Etwas anbieten zu können, was eine gewisse Kunstfertigkeit hat, also was Besonderes ist und damit eben potenziell also Handelsdinge zu ermöglichen zwischen Menschen, die solche Dinge schön finden, also Kunst, Tiffany Style. Ne? Mhm. Eben, ich habe mich spezialisiert auf Unikate von Lampen für Küchentische und Wohnzimmertische, besondere Spiegelformate, geätzte Spiegel. Zeitweise haben wir es auch mal mit Gewächshäusern versucht, das war gar nichts. Oder natürlich eben Verglasungen für Wohnhäuser. Mhm. Ne, die sozusagen, ne, kommt die moderne Eingangstür, die hat man den Menschen in ihren Häusern ja da wegen den Schlössern, BKS-Anlage, also Sicherheitstüren, und die haben dann meistens noch so ein Glasband neben gehabt. Das war also so eine Geschichte, wo man so sich so reindenken konnte und den Menschen mal was anbieten konnte, was dann einfach mal noch so ein, naja, weißt du, so ein Kussmund auf so ein Haus wirft, auf so eine Eingangssituation. Ja. Ne? Das hat mich interessiert. Also Glas insgesamt hat mich auch fasziniert mich bis heute. Ich finde es einen der unglaublichsten Werkstoffe. Mhm. Ja. Ich habe es zweimal geschafft, mit meiner dilettantischen, also autodidaktischen Glaskunst sogar an Kirchen zu arbeiten. Mhm. Das ist was eigentlich gar nicht geht, ne, wenn man da nicht sozusagen in alten Familientraditionen und so weiter. Oder eben nicht kennen. Ich bin ja kein offizieller Künstler, ich gehöre nicht zum BBK und diesen ganzen Sachen. Also die Kirche hat da echt ein Auge drauf, ne, was und wo, wer da die Finger an die Kirchenfenster setzt. Aber es ist mir gelungen, sozusagen. Und das war aber immer nur ein Drittel des Einkommens. Mhm. Ja. Und das andere war wesentlich, also für meine Wanderschaft, das habe ich bei den Zu-Fuß-Gehen gelernt, dass ich sozusagen einfach nur meine Kraft anbiete für das, was sozusagen notwendig getan werden muss. Mhm. Ja, also und da gibt es, egal wo du aufgenommen wirst, ey, weißt du, von Fegen kehren, Klo sauber machen, immer. Mhm. Ja, spülen, immer. Ja, also das sind Dinge, die werden immer, weißt du, die bleiben immer liegen und so weiter. Und ne, und da habe ich mich dann auf dieser Ebene sozusagen, oder Scheißgruben ausheben, Baggerarbeiten, schaufeln, ja, und so weiter. Und so habe ich in ganz vielen Baustellen mitgewirkt. Du bist ja vielleicht aufgeweckt heute. Was ist los?
Pepper kommt schon wieder. Liebe Zuhörer, achtet auf die Energy im Gespräch und überlegt euch, was Pepper uns sagen möchte.
Ja, also so ganz beherrsche ich die Schweinesprache auch noch nicht. Ich studiere ja noch. Wir leben erst seit 3 Monaten zusammen. Aber ich kann sagen, es ist tatsächlich so, ob Tag oder Nacht, wenn das Schwein also ne, sozusagen meine Wege kreuzt so, und es taucht dann im Blickwinkel auf, so 10 Meter Radius, spätestens so in 10 Meter Radius meldet es sich zum ersten Mal bei mir an. Mit einem. Ja, dann weiß ich, Pepper ist da und dann regel ich auch meistens. Also, ne, so. Das ist interessant. Und dieses Gespräch in der Regel dauert so an, bis es sich wieder entfernt hat. Ne? So.
Spannend.
Ja. Wir sind jetzt aber wieder
beim Schwein gekommen. Genau, wir waren beim zweiten Standbein. Genau, beim
zweiten Standbein war sozusagen einfach
deine Arbeitskraft anzubieten.
Ja, genau.
Das erste war Glaserei, Arbeitskraft anbieten und das dritte.
Und das dritte war dann sozusagen immer der Notgroschen. Da muss ich sagen, einfach, dass meine Familie, meine Eltern, vor allen Dingen meine Mutter, ne, eben sozusagen immer die Notzeiten überbrückt hat. Also das heißt Zuwendungen dieser Art, die konnte sein, dass eben mal zum Geburtstag irgendwie ein bisschen Geld kommt oder so. Oder eben, wenn tatsächlich eben das alles nicht ausgereicht hat, ne, und irgendwie dann konnte ich da fragen und konnte sozusagen bis heute, ne, darauf zurückgreifen, auf, sagen wir mal, auf das Kapital, was eben meine Elterngeneration da in diesem Turbokapitalismus so erwirtschaftet hat und einfach an die Kinder auch so weitergibt. Ne. Also ich setze sozusagen mein Erbe, ne, also in diesem materiellen Sinne, nicht ein, um auf der Besitzschiene weiterzumachen, sondern ich halte das für meine Profession inzwischen in einer Zeit, die eben zu versteinern droht, eben Lebensräume zurückzukreieren, herauszureinigen, zu Reparadisierung oder eben, ich sage auch, die Welt wieder an Punkten zumindest wieder zurückzuverzaubern. Ja, die Welt hat eine Magie, die Welt ist eine magische Magie, in meinen Augen, eine magische Angelegenheit. Ne? So, und wir, ne, also der westliche Weg ist jetzt gewesen, sozusagen alles zu entzaubern, und das haben wir heute, sagen wir mal,
an dem einen oder anderen Ort geschafft, ja. Ne?
Und ja.
Dieses Reparadisieren, die Wiederverzauberung der Welt, auch wenn du keine Wörter magst mit Ver am Anfang, aber ich wende es jetzt trotzdem an, die Wiederverzauberung der Welt, das hast du hier, wo du jetzt zurzeit bist, in Köln.
Ja.
Machst du das seit wie vielen Jahren?
8,5 Jahren hier an diesem Ort.
Seit 8,5 Jahren verzauberst du, reparadisierst diesen Ort zu einem Ort der Muße, zu einem Ort des Zuruhekommens.
Der Ankunft.
Der Ankunft. Mhm.
Hier ist der Mensch ausdrücklich eingeladen anzukommen. Mhm. Also sozusagen aus einer verkehrten Haltung, einer ständig verkehrt bewegten, ne? Also motorisch, notorisch, ne? Explosionsmotor von hier nach da. Sozusagen hier ist ein Ort bereitet, wo der Mensch ankommen kann. Hier kannst du einfach ankommen.
Ich bin heute angekommen. Ich kann nur jedem Hörer oder jeder Hörerin raten, wenn sie das möchten, Ketan hier zu besuchen. Vielleicht meldet ihr euch vorher bei ihm an, dass er ein bisschen Zeit hat. Ansonsten ist es ein wunderschöner Ort, wo es auch noch ein Anliegen von dir gibt, das ich ganz kurz thematisieren möchte. Hier an diesem schönen Ort, was dir sehr am Herzen liegt, ist dieser Ort. Auf diesem Ort steht eine Eiche.
Steht eine schöne Eiche.
Eine sehr schöne Eiche. Ort.
Es ist eine Eiche der Gattung der Zerreiche. Also ich habe ich forsche ja auch immer noch, alles immer, ne? Also muss man sagen, das ist hier nicht das Paradies. Hier experimentiert einer, ne? Also es ist hier forscht einer.
Ein experimentelles Paradies.
Einer auf einem öffentlichen Grundstück, das 20 Jahre verwahrlost war. Wie kann dadurch, dass ich mich in die Landschaft mit einer anderen Haltung, nicht als Konsument, sondern als Mitkreator, als Mitschöpfer in der Landschaft bewege, ne? Wie sind die Bedingtheiten, um sozusagen in diese Richtung wieder aufzubrechen, eine Landschaft, die Anmutung eines Paradieses zu geben? Also, ist eine beständige Forschungsreise, ist erstmal so wichtig, ne? Wir sind hier nicht sozusagen, wir haben noch nicht das Ei des Kolumbus gefunden und so weiter. Ne? Es ist ein beständiger Prozess, auf dem wir aber immerhin jetzt vorweisen können, nach 8,5 Jahren, dass es einfach spürbar geworden ist für jeden Menschen, der hier eintritt, dass dieser Raum also manche Leute brechen in Tränen aus. Mhm. Also er berührt inzwischen schon tiefe, tiefe Schichten im Menschen. Ich habe hier, ich schätze mal, 90 Nationen zu Gast gehabt insgesamt. Also ich habe Begegnungen hier erlebt mit Menschen aus Tibet, die hier im Winter in der Küche saßen, am Ofen, in dieser abgebrannten Küche, die es heute nicht mehr gibt, die regelrechte Déjà-vu-Erlebnisse hatten. Mhm. Wir hatten indische Musiker zu Gast, die noch nie aus Indien raus waren und die hier einen Ort finden, um hier zu konzertieren, der sie daran erinnert, wie ihr Indien mal gewesen sein muss. Mhm. Ja, ich habe Menschen aus Afrika hier gehabt, die am Feuer sitzen und plötzlich von jetzt auf gleich, oder aus der Türkei, aus Kurdistan, ja, plötzlich aus ihrer Kindheit berichten, aus dem Lebenszeitalter, wo sie noch eben im Prinzip eingebunden in einen Stamm ohne Strom am Meer. Morgens um 5 wachen die Ältesten auf, fegen das ganze Dorf. Ne? Der Ofen wird angemacht, die Kinder wachen auf als Nächste, dann die ersten Düfte ziehen und so weiter. Ne? Mhm. Also diese Anmutung des Lebens klingt, ne, bei Menschen aus aller Welt, die also zum Teil auch noch diese Lebenserfahrung gemacht haben.
Mhm. Klingt hier an, kann man hier erfahren.
Resoniert hier, ja. Mhm.
Okay, und dann gibt es diese Eiche, die nicht so alt ist, aber eine Zerreiche ist.
Eine Zerreiche, ne, die höchstwahrscheinlich gepflanzt wurde. Wir gehen davon aus, in den Nachkriegsjahren 48 bis 52, ja, so müssen diese Bäume, die hier stehen, gepflanzt worden sein. Die steht ja nicht hier allein, hier stehen eine ganze Menge Artgenossen anderer Art, ne, auch aus diesem Alter. Und diese Eiche, die soll jetzt weichen. Mhm. Eichen sollen weichen.
Und jetzt zerrt quasi die Stadt Köln auf der einen Seite.
Genau.
Und Ketan.
Und wir stellen uns hier auf die andere Seite.
Ne?
Wir halten diesen Baum, also ich halte diesen Baum, und eben inzwischen sind viele Menschen, die sich dem anschließen und wo wir zu einem Wir kommen. Wir halten diesen Baum für besonders erhaltungswürdig, denn und deswegen, also wir wollen ihn sozusagen, wir geben ihm Symbolkraft. Mhm. Ich nenne ihn die Friedseiche. Mhm. Und zwar, die Eiche ist, ich bin ein 56er Jahrgang nochmal. Das war das Jahr, wo Deutschland beschlossen hat, sich wieder zu bewaffnen, also wo die Bundeswehr erfunden wurde. Mhm. Ja, ich weiß, dass bis zu meiner Geburt, das weiß ich aus den Geschichtsbüchern und aus Erzählungen, in diesem Land es eigentlich hauptsächlich an die Welt nur einen Ruf gab. Und das war der, nie wieder Krieg. Mhm. Nie wieder so einen Krieg. Ja. So, in diesen Jahren ist diese Eiche gepflanzt worden. Mhm. Die trägt also sozusagen von ihrem Pflanzung her dieses Mantra. Mhm. Ne? So, und dieses Mantra ist in Deutschland, ich meine, wir haben jetzt die Montagsmahnwachen ganz aktuell, also man hört, es gibt immerhin wieder sozusagen eine Stimme aus dem Volk, die, also Frieden immer noch leider, leider spricht man nicht vom Fried, wir wollen den Fried, ja, weil der Fried ist das Substantive, der Fried, ne, der wird Substanz in dem Moment, wo wir beide uns Frieden, ja, Kinderfrieden anstatt Kinderkriegen. So, jetzt haben wir also hier einen Baum, von dem ich den Namen gegeben habe, Friedeiche I Feel Well. Ne, das ist die Adresse hier, Eifelwall. Und das habe ich verenglischt zu Ich fühle mich wohl. Die Eiche fühlt sich hier wohl. Es war der Kölner Baumsachverständige da, der diese Eiche in Augenschein genommen hat. Also auch der sagt, sie verfügt über eine außergewöhnliche Vitalität. Die Eiche ist im besten Alter, also sagen wir mal so 30, 33, auch nach Menschenmaß. Eine Zerreiche wird durchschnittlich 200 Jahre alt. Also sie hat noch eine gute Strecke, ne, sich auszustrecken und zu gedeihen. So, und diese Eiche, die soll jetzt ausgerechnet weichen für einen, die Zeitung hat gestern gesprochen, sehr sportlichen Planungsentwurf, in Anführungsstrichen, der Gebäudewirtschaft Köln und des Rates der Stadt Köln, ihr verloren gegangenes Gedächtnis hier wieder aufzubauen. Also sprich, das neue historische Archiv der Stadt Köln soll in der Form hier aufgebaut werden, dass die Rückwand dieses Archives genau durch den Stamm dieser Eiche geht. Und wir wissen, also eine halbe Eiche hat noch nirgendwo überlebt, also die Eiche ist tot. Nach dem Bauplanung, der im nächsten Jahr im April in Köln im Rat beschlossen werden soll. Also im nächsten Jahr im April wird der Bauantrag gestellt. Und meines Erachtens ist sozusagen deswegen über diesen Bau noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und wir formulieren uns hier und ne, ich habe einen Stein unter der Eiche abgestellt, 2,5 Tonnen schwer, ein Granitblock und der hat eine eigene Webseite. Also das heißt, er hat eine Adresse, die Webseite müssen wir noch entwickeln. Er ist der Stein im Weg. Und der ist ein Statement sozusagen, eine Ansage an die Stadt Köln, halt Köln, bitte, Moment mal, hier kommt schon wieder eine Planung, die keine ganzheitliche ist, die sozusagen aus unerfindlichen Gründen völlig unsensibel mit dem Grund, mit den historischen Bezügen in dieser Stadt umgeht und sich schon wieder einfach mit einer Rechtmäßigkeit hier platzieren will, wo wir sozusagen die Rechtmäßigkeit des Lebens dieses Baumes entgegensetzen. Also es geht um diese Frage, die im Moment völlig klar ist in Deutschland. In Deutschland hat kein einziger Baum aufgrund seines Lebens und seiner Existenz ein höheres Recht zu sein als irgendeine Baustelle. Das heißt, wenn der Mensch ist in Deutschland und wahrscheinlich ist das weltweit so, sozusagen setzt sich mit seinem Baurecht über jedes Lebensrecht eines Baumes hinweg. So. Und ich meine, wir wissen, inzwischen ist dieses Prinzip ja, ist ja schon älter, dass wir so vorgehen, dass wir also dem Leben, was an irgendeiner Stelle wächst, grundsätzlich sagen, also wenn ich komme, ich habe mehr Recht als du hier zu sein, ich walze dich weg und dann baue ich hier, was weiß ich. So. Und ich stelle diese Frage an, das ist eine Menschheitsfrage. Ne? Wir wissen, dass sozusagen über dieses Baurecht die Kettensägen Deutschlands, ne, deutsche Erfindung, weltweit tätig sind und jeden Tag werden mehr verkauft. Ja, dass, ne, es gibt keine, also es gibt meines Erachtens nach den offiziellen Zahlen noch keine Veränderung im täglichen Raubbau an allem, was natürlich da ist. Immer noch die Kurve steigend, auch wenn wir behaupten, Umweltschutzsiegel und so weiter, ist alles Quark. Die definitiven Zahlen am täglichen Abroden, Ausbeuten, Grubengraben, Landschaften wegbaggern, nehmen jeden Tag noch zu. So, und das heißt, es ist Alarmstufe Rot auf diesem Planeten. Ja, wir sind dabei, und die Lebenssysteme dieses Planeten also wirklich so nachhaltig zu killen, dass auch wir eben möglicherweise erstmal also nur noch unter äußerst unwürdigen Bedingungen und mit höchster technischer Infrastruktur, vielleicht irgendwo im Keller oder so. Oder auf dem Mars, ja, wenn es dann wirklich notwendig wird, wenn wir hier alles so versaut werden, dass wir dann da also unser Pipi trinken müssen. Ja? Solange bis da irgendwie vielleicht irgendwie ein Grashalm wächst. Ja?
Wir sind gespannt, wie der Kampf um die Zerreiche ausgeht. Ja. Der hat einen gewissen Symbolcharakter. Ich werde die Homepage des Steins und auch deine Homepage, wo du permanent darüber berichtest, deine Seite, auf der Glückfinder-Homepage posten, sodass sich die interessierten Hörerinnen und Hörer dort quasi permanent auf dem Stand halten können, wie es um die Friedeiche steht und wie der Kampf um die Zerreiche, wer das Zerren gewonnen hat, die Natur oder das Baurecht. Mhm. Ketan, für dich am Schluss meine...
Ja, das ist unsere Hundeschar, die sich gerade zu Wort meldet. Da ist wahrscheinlich ein neuer Besuch hier auf dem Weg.
Meine Fragen an dich. Ketan, was bedeutet glücklich sein für dich?
Was das bedeutet, glücklich sein?
Wenn du sagst, du bist glücklich, was bedeutet das für dich?
Ja, also dann tanze ich so. Also das manifestiert sich dann in einer bestimmten Stimmung, Schwingung. Mhm. Ja. So, glücklich sein ist eine der vielen emotionalen Empfindungen, ne, die uns zuteil werden, auch nicht nur den Menschen und so weiter. Und die kommen und die gehen.
Mhm. Gibt es Momente, wo du besonders glücklich bist?
Ja, natürlich, klar.
Und du möchtest nicht drüber reden. Okay, das Nächste.
Also, das kommt drauf an. Ich kann dir sagen, also ich bin gewandert, ja, und ich habe erlebt, an Häuser zu klopfen und um ein Glas Wasser zu bitten und ich werde abgewiesen und bekomme kein Glas Wasser. Und ich habe aber auch erlebt, eben, wenn das Gegenteil passiert und wenn Menschen auf dich zukommen und sogar dir den Wunsch von den Lippen ablesen und sehen, du bist durstig und dir von sich aus ein Glas Wasser anbieten. Alleine das in dieser Form der gegenseitigen Respekt und so weiter, liegt immer ein Moment des Glücks, dieser Wahrnehmung. Also da beginnt das für mich. Ja.
Okay.
Ich kann aber auch, einen Moment des Glücks mit meiner Katze teilen, weil wir gerade einfach mal uns begegnen und ja, diese Form der Berührung ist ein Glücksempfinden.
Mhm.
Ja. Ich kann aber auch natürlich, Glück, ja, mein Gott, Glück, Glücksspiel. Ja, wie gesagt, also ich finde den Begriff eigentlich viel interessanter, der Zufriedenheit.
Mhm.
Also das ist, ich trachte nicht nach dem Glück.
Ne? Zum Glücksspiel komme ich gleich, aber wenn du es gerade aufhast, spielst du Lotto? Betreibst du Glücksspiel?
Nein, Lotto, nein.
War kein Glücksspiel? Gut. Was würdest du sagen? Wer ist für dein Glück verantwortlich? Gut, die Stadt Köln, aber grundsätzlich.
Niemand und alle ist dafür verantwortlich. Das Glück tritt auf, das sind wie ein Glücksmoment. Ja, da treffen eben, das ist so ein Wellenüberschiebung. Ja.
Mhm.
So, also ich meine, guck dir jetzt an, Weltmeister, ja, da sind eben all die Menschen versammelt da in diesem Stadion und Deutschland feiert diesen Glücksmoment. Da werden echt Glückshormone, ne? Ist ja die Überhöhung überhaupt, die totale Ekstase wird da zelebriert.
Mhm.
Ne? Das ist jetzt, und da kann man auch nochmal sehen, ne, wie sozusagen, und die anderen, die eben eigentlich die Zweiten geworden sind und eigentlich auch was gewonnen haben hätten, immerhin die Zweiten, die brechen in Tränen aus.
Mhm.
Ja, also da ist zum Beispiel zu sehen, dass dieses Glück, ne, auf der einen Seite, wenn man das als Glück bezeichnet, diese Glückshormone, diese Ekstase und so weiter und alle tanzen, endlich dürfen wir mal wieder tanzen, endlich dürfen wir mal wieder brüllen oder singen gemeinsam im Chor. Ja?
Mhm.
Man kann es aber auch anders haben. Man kann einfach zusammen, jeden Tag kann man sich hinstellen und zusammen singen und da werden die Glückshormone auch frei. Das ist ein anderes Glück. Und das basiert nicht darauf, dass andere sozusagen in Tränen ausbrechen müssen.
Mhm.
Ja.
Interessanter Ansatz. Was würdest du sagen, lieber Ketan? Macht Geld glücklich?
Ach, Quark. Also, nee. Also unser Geldsystem, so wie wir das jetzt kultiviert haben, und da spreche ich auch von einer Entwicklung von ein paar tausend Jahren, das macht letztendlich, saugt das alles Glück aus dieser Welt. Ja. Also...
Okay.
Nicht umsonst sind die höchsten Selbstmordraten bei dieser Berufsgruppierung der gewinnenden Lottospieler anzutreffen.
Mm. Deshalb spielst du auch kein Lotto. Was würdest du sagen? Vervollständige bitte den Satz. Ich bin glücklich, weil...
Ich bin glücklich, weil ich mitten im Leben lebe.
Das stimmt, das lebst du.
Ja.
Das stimmt. Ketan, zum Schluss noch die Frage nach Büchern, nach Autoren, die du empfiehlst, wo du sagst, waren Bücher, die dich begleitet haben, die dir gut getan haben, die du gut findest?
Da möchte ich eigentlich nur einen zitieren. Also ich habe viel gelesen in meinem Leben erstmal.
Das kann ich bestätigen.
Und ja, also ich habe ganz, ganz viel Respekt vor ganz, ganz vielen niedergeschriebenen Worten, die ich lesen durfte. Und es hat mich vieles davon sehr inspiriert. Aber einer, der mich maßgeblich und früh beeinflusst hat, das ist Michael Ende. Und bei Michael Ende, muss ich sagen, ist dann auch nochmal die Linie klar. Michael Ende ist in der anthroposophisch, ne, gehört, also ist anthroposophisch infiziert. Also da heißt, da schwingt Rudolf Steiner mit. Wenn Rudolf Steiner mitschwingt, schwingt von der Wirtschaftslehre her Silvio Gesell mit. Es schwingt sozusagen als Zeitgenosse von Michael Ende auch Josef Beuys mit. Es gibt ein wunderbares Gespräch, ziemlich am Lebensende der beiden, zwischen von diesen beiden, die auch so zusammengesessen haben, und das ist als Buch erschienen. Ne, also diese, in dieser Linie hat Michael Ende im Nachkriegsdeutschland angefangen, Kinderbücher zu schreiben und später auch Bücher für Erwachsene zu schreiben. Spiegel im Spiegel, das Freiheitsthema, ne, das Gefängnis der Freiheit, sehr zu empfehlen. Das Gauklermärchen, natürlich die unendliche Geschichte, die große Parabel über die Zeit, wo das Geheimnis der Zeit gelüftet wird, Momo. Ja, aber natürlich schon ganz von Anfang an diese Reisegeschichte von Lukas, dem Lokomotivführer, und dem Knopf und der wilden 13. Ja, also das ist meines Erachtens, keine Ahnung, also jedenfalls in der Dichte der Sprache, in der Einfachheit der Sprache, verständlich für sozusagen Zweijährige bis 90-Jährige, ja, ist es meines Erachtens der Befreiungsautor, den wir haben. So.
Cool. Ich werde auch auf Michael Ende verlinken und ich werde auf deine Seite, die Seite der Eiche, und auf deine Facebook-Seite verlinken und kann nur jedem raten, wenn ihr die Zeit habt und wenn es nicht allzu weit weg ist, ich meine, ich bin jetzt aus der Schweiz hierher gekommen, das war auch möglich, kommt hierher, schaut euch das hier an, es ist auf jeden Fall eine Reise wert und es ist eine ganz tolle Persönlichkeit, die man hier treffen kann, den lieben Ketan. Ketan, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ach, ich bin genauso dankbar, ja.
Und war ein tolles Gespräch und ich wünsche dir alles, alles Gute, dass das hier so ausgeht, wie du es dir wünschst.
Ja, das wünsche ich uns allen. Ne? Uns allen, genau darum geht's. Lass uns die Erde mal neu wünschen. Ja.
Das machen wir. Vielen, vielen Dank, lieber Ketan. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.